Hallo zu einer brandneuen Folge von Musik aus Heilbronn. Heute bei mir ist
DJ Gorilla.
Hallo, schön, dass du da bist.
Hi.
Gib uns doch mal einen kurzen Überblick. Wie heißt du mit bürgerlichem Namen? Und wie alt bist du? Woher kommst du? Was machst du für Musik?
Ja, also mein Name ist Ben. Bin 34 Jahre alt. Hab zwei Kinder. Kann man vielleicht auch noch mit dazu.
Ja, das kann man mit sagen.
Genau. Und Musik ist, wie gesagt, Hip-Hop, R&B, Soul, Funk, Disco, Classics und so weiter und so fort. Also das komplette Urban-Music-Genre.
Cool.
Ja.
Schwenke deine Anfangszeit. Gab es für dich einen bestimmten Grund, warum du gern Musik machen wolltest oder eine gewisse Motivation, die du hattest?
Interessanterweise ja. Also ich fand es schon immer irgendwie cool, Musik manipulieren zu können. Hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber ich komme aus einer Musikerfamilie. Mein Vater hat mit Trompete angefangen, dann Flügelhorn, Posaune, ist jetzt mittlerweile bei der Tuba und war auch immer in einem Musikverein. Mein Bruder ist so ein bisschen ein musikalisches Genie, was das anbelangt. Also der spielt bestimmt, glaube ich, 12, 13 Instrumente.
Krass.
Und hat aber mit Saxophon angefangen. Und bei mir war es halt, wo ich 8 Jahre alt war, habe ich mit Schlagzeug angefangen. Aber im Grunde genommen, das DJing, was mich zum DJing gebracht hat, war mit 7 Jahren, wo ich einen Live-Auftritt gesehen habe von DJ Jazzy Jeff in The Fresh Prince, also Will Smith quasi, wo DJ Jazzy Jeff quasi an den Turntables diese Musik oder beziehungsweise aus Musik neue Musik macht. Also das nennt man Beat-Juggling, quasi aus zwei gleichen Liedern ein neues Stück zu komponieren, live. Ja. Und es war für mich sowas, wo ich gesagt habe, wow, ja, also möchte ich eigentlich schon können, ja. Und irgendwann mal möchte ich mir das leisten können. Ja. Und das hat dann zwar noch eine Weile gedauert, aber das war so die Grundmotivation. Und ich bin mit Michael Jackson und viel Disco, viel Funk aufgewachsen. Und dementsprechend war das Thema Hip-Hop halt auch nicht wirklich weit.
Ne? Also immer präsent sozusagen.
Genau.
Und wann genau hast du dann mit dem ganzen Auflegen und so angefangen, konkret?
Also mit 16 war ich das erste Mal, und das ist ein bisschen peinlich, das zwar zu sagen, aber es war halt so. Meine Mom hat mich tatsächlich zu meinem ersten Auftritt gefahren.
Ja. Das ist doch süß was.
Ja. Und hat quasi auch dafür gesorgt, dass den Abend über jemand da ist, der auf mich aufpasst sozusagen. Das war bei einer Abi-Party. Ja. Und da habe ich damals noch mit CDs aufgelegt. Ja. Und mehr oder weniger semi-professionell. Aber wie gesagt, ich habe das ja vorher schon ein bisschen geübt gehabt und dementsprechend waren es das so die Anfänge.
Also mit 16 so ungefähr stand tatsächlich mit dem Auflegen so angefangen, kann
genau,
man sagen.
Genau, also mit 17 habe ich mir dann meine ersten Turntables und Mixer gekauft und ab da ging es dann halt richtig los.
Wenn dein Bruder so ein Multitalent ist mit Instrumenten, hast du noch was anderes gespielt außer Schlagzeug oder?
Percussion.
Okay.
Das ist ja immer das Thema, ja, wenn man in einem Musikverein spielt, dann muss man natürlich nicht nur Schlagzeug können, sondern auch Percussion, weil es gibt ja meistens so 2, 3 Schlagzeuger und es kann ja nicht die ganze Zeit nur einer dran sitzen. Aber ich habe es tatsächlich probiert mit Gitarre, war dann aber das DJing einfach interessanter und habe mich da mehr rein vertieft.
Musikmanipulation, ist ein cooler Ausdruck, du musst mir unbedingt merken.
Ja.
Hast du irgendwelche Vorbilder, die dich jetzt damals oder heute noch prägen? Oder hat sich das vielleicht geändert, die Vorbilder?
Also wie gesagt, DJ Jazzy Jeff ist immer noch ein Riesenvorbild. Ich habe jetzt ja auch einmal mit ihm auflegen dürfen.
Cool.
Habe ihn auch persönlich getroffen. Das war 2011, wo er da mit dieser Vinyl Destination Geschichte noch gar nicht angefangen hat. Das ist ja mittlerweile auch so ein Riesending. Aber der ist ja auch relativ lange Zeit eigentlich nur für Amerika, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, available gewesen, also verfügbar. Ja. Er kam gar nicht ins Ausland, um dort aufzulegen, um ihn mal zu hören, um ihn mal zu treffen. Und ich denke, er hat da auch was Musikproduktion und so weiter anbelangt, dann einfach gesagt, hey, wieso gehe ich nicht einfach wieder als DJ Jazzy Jeff raus und mache einfach eine Tour, eine Welttour? Weil es gibt bestimmt noch viele Leute da draußen, die mich sehen wollen, und das hat er dann einfach gemacht. Und deswegen, er ist so eine Art Vorbild, weil er halt einfach ein extrem ruhiger Mensch ist, der immer glücklich ist. Und das sieht man ihm an. Also er liebt Musik über alles und er kommt immer mit so vielen neuen kreativen Ideen, und das hat mich auch geprägt. Also so wollte ich quasi auch immer als DJ sein.
Also das ist praktisch dein Vorbild von Kindheit bis jetzt, kann man sagen.
Ja, definitiv.
Das ist cool.
Ja.
Machst du das mit dem Auflegen, nur DJ sein, hauptberuflich oder als Hobby?
Also ich habe es sehr lange Zeit nebenberuflich gemacht, aber ich habe zum Beispiel 2014, glaube über 56 Auftritte gehabt im Jahr.
Wow.
Und habe mehr verdient als mit meinem Hauptjob. Das war dann natürlich auch bei der Steuererklärung ganz schön eklig, aber...
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Genau, und vor allem durfte ich, also man darf ja eigentlich nicht über diese Kleinunternehmensgeschichte drüber rauskommen, und ja, also da ist gut gelaufen, und da habe ich mir auch überlegt gehabt, in diesem Jahr eigentlich dann damit als Hauptberuf weiterzumachen. War dann aber damals familiär einfach, weil mein Sohn da zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt war. Nee, halt 4 Jahre, und meine Tochter 2. Und meine damalige Frau quasi das nicht wollte, ja, dass ich da mehr mache.
Ist halt vielleicht auch erstmal eine Unsicherheit, gell? Dann mit
Richtig.
2 kleinen Kindern und
ja.
Dann.
Ja, ist halt dieses, was normale Menschen nicht verstehen können, dass ein Künstler oft dieses Risiko gern eingeht.
Ja. Vielleicht sogar auch braucht, um da irgendwie aufgehen zu können.
Genau, richtig. Und das glaube ich, schon immer so ein bisschen das Thema, weil warum mich viele Menschen auch nicht verstehen, in vielen Entscheidungen, die ich getroffen habe, aber ich als Künstler verstehe mich da, und andere Künstler verstehen mich auch. Ja. Wie gesagt, das...
Du musst mit dir selber, glaube ich, im Reinen sein. Also anders läuft es, glaube ich, nicht.
Ja, schon. Ja. Nee, und wie gesagt, also ich habe es jetzt seit letztem Jahr, Juli, bin ich komplett selbstständig, mit einer eigenen Firma und so weiter und so fort, wo auch Kunst- und Eventmanagement mit dabei ist. Bin jetzt aber auch wieder dran, weil ich gesehen habe, okay, ist zwar ganz schön cool, das alleine so zu machen, aber es fällt halt auch, also, beziehungsweise es steht und fällt mit den Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja. Und wenn halt jemand einen beauftragt und man seine Arbeit tut, dafür dann aber entweder zu wenig bezahlt wird oder gar nicht, dann muss man sich halt Gedanken machen, wo die Reise hingeht. Ja. Ob man dann vielleicht wieder zu einem gesicherten Einkommen geht und einfach nebenher noch wieder die ganze Sache macht. Ja.
Also machst du jetzt irgendwie schon hauptberuflich, aber...
Im Grunde genommen, DJ-Gigs nehme ich ja auch nur noch die an, wo ich mir sicher sein kann, dass ich da auch als Künstler vor allem geachtet werde und mir nicht gesagt wird, du musst diesen Sound spielen, ja, und wir möchten nicht das und das und das hören, aber wir möchten das und das und das hören. Und ich sage, Leute, ich bin keine, also das ist ja dieses Thema immer, ich bin keine Jukebox, ja, genauso wie Leute, die sich ständig am Abend irgendwas wünschen wollen. Die Leute sollten einfach bei guten DJs, die das auch unter Kontrolle haben und auch man sieht einfach, dass die Leute tanzen und Spaß haben, trotzdem sollte man die einfach auch mal machen lassen. Weil die wissen ja, wie das funktioniert.
Du machst ja auch schon eine ganze Weile, muss man ja mal sagen.
Ja, schon. Ja, definitiv.
War jetzt auch gerade eine super Überleitung, die du mir da vorgelegt hast,
ja,
für mein nächstes Thema. Es kommt nämlich meine provokante Frage, wo ich schon so ein bisschen Angst hatte, die dir zu stellen vorher. Mhm. Ich glaube, das müssen sich so viele DJs aus deiner Ecke immer so anhören. Ich meine, du legst ja Hip-Hop, R&B und Trap sowas in der Richtung auf.
Mhm.
Da hört man ja bestimmt oft, was machst denn du eigentlich hinter dem Pult? Ja. Tanzst du da? Oder was ist mal so die Frage, was machst du denn da?
Ja, das ist genau das Thema, ja. Viele Leute erwarten ja eigentlich in der heutigen Zeit, weil es halt im Fernsehen so dargestellt wird, dass man sieht Leute wie Steve Aoki oder wie heißt er noch, David Guetta oder sowas, wo die ganze Zeit nur irgendwelche Hände hoch Sachen machen und mit Torten schmeißen.
Das ist so das DJ-Bild, was man im Kopf hat.
Genau, oder ein Marshmallow auf dem Kopf haben und so Zeug. Ich meine, kein Hate gegen diese Personen, die machen auch nur ihr Business und ich bin auch froh, dass sie ihr Business machen können, so auf die Art und Weise. Weil ich glaube, das ist somit die einfachste Art und Weise überhaupt. Aber es geht halt verloren, diese DJ-Kunst an sich. Weil das ist eine Kunstform, die kommt aus dem Hip-Hop. Also gerade was DJing Turntablism angeht. Und ein DJ kommt ja im Ursprung eigentlich aus dem Radio. Ja, also der Disc-Jockey-Beruf ist aus dem Radio entstanden. Dementsprechend gab es die besten Disc-Jockeys, die jeder gern gehört hat. Auf dem Weg in die Arbeit, also auf der Fahrt in die Arbeit oder keine Ahnung, am Wochenende, bevor es auf irgendwelche Partys ging oder sonstiges. Und dementsprechend hat sich das dann daraus rauskristallisiert. Ja. Und man muss ja nicht nur irgendwie Start und Stopp drücken können, ja, und irgendwas vorprogrammieren, so wie das halt viele mittlerweile auch machen oder sich viele Playlists zusammenstellen, die sie dann nacheinander runterrattern. Und meistens in den Clubs immer dasselbe spielen, ja. Also es gibt, ich habe schon öfters beobachtet, dass DJs einfach Sets vorbereitet haben und die spielen und beim nächsten Mal, wenn ich sie dann quasi sehe, wird's halt auch wieder dasselbe Set, wo halt einfach, ja, ich weiß nicht, ich finde es, man verkauft die Leute dann irgendwie ein bisschen für dumm, ja, weil warum machst du es DJing? Also das ist das, was sich eigentlich jeder DJ, bevor er anfängt, also jeder Mensch, bevor er ein DJ werden will, sich stellen sollte, diese Frage, warum mache ich das? Bei mir ist es die Liebe zur Musik, weil für mich Musik extrem viel bedeutet in meinem Leben und ich es einfach gern so, dass sehe, dass Menschen glücklich sind, wenn sie tanzen können, wenn sie Spaß haben können, wenn sie einfach kommen nach einem Track, den sie jetzt noch nie gehört haben, und sagen, hey, was war das? Ja, ich habe den nicht mal mit Shazam gefunden. Ja, das ist jetzt heute mittlerweile so eine Sache, wo die meisten machen. Deswegen kommen ja gar keine Leute mehr, um zu fragen, was das jetzt eigentlich für ein Track war, weil sie es ja relativ schnell haben, wenn er schon veröffentlicht ist oder beziehungsweise wenn er halt über ein großes Label schon rauskam. Ja, dann findet es ja Shazam relativ schnell. Aber im Grunde genommen geht's beim DJing halt drum, und jetzt komme ich eigentlich auf die ursprüngliche Frage zurück. Es geht ums Blending, Mixing, und Manipulieren von Sounds oder beziehungsweise von Sound. Und beim Blending ist es halt so, also das Überblenden, deswegen nennt man das ja so, von Track zu Track, der relativ nahtlos stattfinden muss oder sollte. Ja, man kann auch an diversen Übergängen zum Beispiel einen harten Cut mit reinsetzen, wenn es halt gerade passt, ja. Aber ich möchte das jetzt nicht alles ausführlich erklären. Aber wie gesagt, es kommt halt auf mehr an, als dieses vorgefertigte Sets zu spielen. Ich zum Beispiel, bei mir kommt alles aus dem Kopf. Also wenn ich einen Track spiele oder gespielt habe, der jetzt quasi läuft, überlege ich mir in meinem Kopf, was passt dazu und was passt zu den Menschen, die jetzt gerade da vorne sind, ja.
Du musst ja auch gucken, dass die Stimmung nicht kippt irgendwie, genau, sondern dass es irgendwie passt.
Genau, und das nennt man dann ja auch die Crowd lesen. Ja, das können auch wenige DJs, weil sie einfach nur ihren Trott so durchsetzen.
Wenn du jetzt so eine fertige Playlist hast,
ja,
dann kannst du ja gar nicht ausweichen.
Du kannst nicht reagieren, genau.
Dann kannst du ja sagen, die Stimmung ist voll gut, genau. Aber du hast die XY jetzt in der nächsten oder in der Warteschleife, dann kippt alles.
Ja, genau. Und genau das ist das Thema. Also ich bin zum Beispiel auch so jemand, und das ist halt, weil ich aus einer Musikerfamilie komme und dieses musikalische Gehör auch habe. Für mich sind Schlüssel ganz wichtig, also die Notenschlüssel im Sinne von, wie sitzt, also im Englischen sagt man ja die Keynote, so, wie sitzt die gerade, passt dieser nächste Track überhaupt dazu? Weil manche DJs machen da Übergänge, wo es sich dann anhört, als wäre es irgendein Lied aus Halloween. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Es hört sich total schräg an. Und das fühlen Leute. Das ist diese Energie, die man ja mit Musik rausschicken kann. Und das fühlen Leute und Leute gehen dann von der Tanzfläche runter. Nur wegen diesem kleinen Übergang, wegen diesen 20, 30 Sekunden, die man diesen
vielleicht
Übergang
macht.
Vielleicht
sogar unterbewusst, die wissen vielleicht gar nicht, warum die gehen.
Richtig.
Ihnen passt halt was nicht in dem Moment.
Genau. Es lässt sie irgendwie unwohl fühlen. Also so wie mich zum Beispiel. Manche DJs raffen das überhaupt gar nicht. Ja. Und denen ist auch egal, was sie da jetzt reinschicken. Ich achte halt immer, dass das halt auch eine schöne, nahtlose Verbindung, was Musikalische einfach anbelangt.
Also du musst sehr sensibel auch eigentlich sein als DJ, um das alles so, auch so menschliche Sachen irgendwie lesen zu können.
Genau, richtig. Also hat auch natürlich mit Erfahrung zu tun. Und die kriegt man nur, wenn man das längere.
Also ist es schon deutlich komplexer, als sich so manch einer vorstellt, was du da hinter deinem Deck oder hinter deinem Pult so alles tust.
Richtig, ja.
Welche Songs schaffen es denn bei dir auf deine Liste nachher? Oder dass du sagst, Mensch, den Song will ich jetzt auflegen oder den will ich weiter, ich sag jetzt mal laienhaft, bearbeiten oder irgendwie in mein Set mit reinpacken? Was muss denn der Song so mit sich bringen?
Also, bei mir ist es ganz wichtig, ich achte immer auf Lyrics, Gesang und den Beat. Viele DJs sagen auch, der Beat ist wichtig, weil die Leute wollen ja zum Beat tanzen. Ich sag, das, was rüberkommt, was sich der Künstler dabei gedacht hat, in seinen Worten, ja, das ist für mich wichtig. Also ich bin jetzt zum Beispiel so jemand, der, ja, muss ich jetzt halt ehrlich zugeben, ich spiele zum Beispiel kein 187. Ich glaube, ich habe da von denen auch nur einen einzigen Song, wo nicht so viele Ausdrücke fallen und nicht so viel frauenfeindlicher Scheißdreck irgendwie gesagt wird. Und auch so, wie nennt man den nochmal? Fällt mir jetzt gar nicht ein, sorry. Sorry für die Deutschrap-Hörer da draußen, aber es gibt enorm viele Deutschrap-Männer und Frauen mittlerweile in Deutschland, die richtig guten Hip-Hop machen, der nicht in die Charts kommt, der nicht läuft in den Clubs. Und ich spiele zum Beispiel Sachen gerne wie von Megalo. Also ich weiß nicht, ob du den zum Beispiel kennst. Der kommt aus dem...
Sorry.
Also kommt quasi... aus dem gleichen, also so sehe ich es zumindest, aus dem gleichen Feld wie Samy Deluxe zum Beispiel. Denn das sagt dir auf jeden Fall was.
Auf jeden Fall.
So, lyrisch, Bombe, Flows, mega, ja, deswegen auch Megalo. Er ist wirklich sehr gut. Also ich nehme ihn jetzt mal als Beispiel. Es gibt ja noch viel, 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 viel mehr, ja, wo man einfach auch in den Clubs laufen lassen könnte. Aber da geht's halt dann eben nicht um Schmuck und Autos und Bitches und so weiter, ja, sondern es geht halt um gute Themen, ja, also es geht um eine Geschichte zum Beispiel, Storytelling, was ja im Hip-Hop ganz arg wichtig ist, ja, und das finde ich zum Beispiel so ein bisschen schade, aber wie gesagt.
Hier so diese Oldschool-Richtung wieder so einschlagen fast, dass alles so eine Message auch ein bisschen vielleicht hat.
Nicht
geht's in die Richtung?
Nicht unbedingt, obwohl da schon viele Oldschool-Faktoren natürlich mit drin sind. Es ist einfach nur der Code von Hip-Hop, ja, die Essenz von Hip-Hop, die man einfach entweder vertreten sollte oder man sollte es nicht Hip-Hop nennen, so finde ich. Natürlich gibt es da draußen mega viele Leute, die zu mir sagen, ja, du spielst ja auch NWA oder Two Live Crew oder sonst was, wo halt extrem auch frauenverachtende Dinge gesagt werden, ja, aber im Großen und Ganzen natürlich im ersten Moment ist Englisch, ja, es versteht auch nicht jeder. Zweitens, es ist nicht aggressiv, ja. Es bedeutet nicht, dass, also so wie in diesem Deutschrap mittlerweile halt, dass die ständig von Knarren reden und wen sie schon alle abgeballert haben und sorry, ja. Also vor allem, Jungs, mal ganz ehrlich, wenn ihr das getan hättet, was ihr da alles sagt, warum könnt ihr dann noch Musik machen und seid noch frei?
Das frage ich mich manchmal auch tatsächlich.
So, und da sind wir dann beim Thema Authentizität. Ja, für mich etwas ganz Wichtiges und vor allem für mich auch ganz wichtig, wenn es Soul hat, wenn es Funk hat, ist genau mein Ding. Ja, dann kann ich das spielen, das fließt auch immer in meine Track-Auswahl mit rein. Natürlich, und da kommen wir auch zu dem Thema, was mir auch schon oft gesagt wurde, dass ich ja eigentlich Dienstleister bin, aber das bin ich nicht, ich bin Künstler, ja. Und dementsprechend mache ich ja, was mir gefällt. Es muss natürlich auch dem Publikum gefallen. Ja, ich habe auch Tracks, das muss ich ehrlich zugeben, die mir nicht so gefallen, aber die halt gerade noch so über meine, sagen wir, Hürde drüber kommen, sie mit in meine Musiksammlung zu nehmen. die ich dann halt spiele für die Leute, weil es halt die Masse feiert, ja. Und das ist halt auch immer dieses Abwägen von Sachen zu spielen, brandneue Sachen, die noch keiner kennt und vielleicht, dass die Crowd nicht richtig drauf reagiert, weil sie den Vibe noch nicht haben. Also zum Beispiel ein ganz berühmtes Beispiel, Jay-Z und Kanye West haben mal Watch the Throne, das Album, rausgebracht, das ist schon eine Weile her. Und da war dieses N-Word in Paris, quasi dieser Megatrack, den habe ich quasi, der wurde 2-3 Monate vorher schon geleakt. Ja? Und ich bin an das Ding irgendwie rangekommen durch einen Producer, den ich kenne in den USA. Und habe das im Club laufen lassen und die Leute haben gedacht, das jetzt, haben sich alle umgedreht, haben aufgehört zu tanzen und ich habe sofort den nächsten Track reingemacht, der halt wieder anschlägt, ja. Und die 2-3 Monate später, wo es dann rauskam, auf einmal haben es alle gehypt. Und das sind halt so diese Sachen, wo ich halt einfach merke, wir DJs müssen ja auch, oder beziehungsweise es ist aus dem Hip-Hop-Bereich, werden wir auch Record-Breaker genannt, ja. Genauso wie damals die Radio-DJs, die von den Plattenfirmen die Platten zugeschoben bekommen haben und gesagt haben, spielt das in deiner Radioshow, weil die ist richtig gut, weil du gut bist als DJ. Und wir möchten gerne die promoten. Also spiel die bitte. Du kriegst so und so viel Geld. Manche DJs haben dann gesagt, haben sich kaufen lassen, okay, spiel es, obwohl es mir selber nicht gefällt. Und manche DJs haben halt gesagt, hey, geiler Scheiß, gib her und danke für das Geld. Ja. Aber da gibt's halt auch diese Diskrepanz, ja, wo man halt einfach immer wieder feststellen muss, dass viele DJs halt einfach dann tatsächlich Dienstleister sind, ja, und sich ein Stück weit verkaufen. Und ich finde es schade, weil jeder DJ ja eigentlich individuell für sich sein sollte, also beziehungsweise halt, jetzt fällt mir gerade das deutsche Wort wieder rein dazu.
Sag's was.
Alleinstellungsmerkmal. Ja. So, genau. Sein Alleinstellungsmerkmal haben sollte, also sein Stil, weil es ist doch langweilig, wenn alle DJs, die es hier in der Umgebung gibt, das Gleiche spielen. Warum? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen, ich feiere zum Beispiel ein paar DJs extrem hier im Umkreis. Dazu gehört zum Beispiel auch mein langjähriger DJ-Partner DJ Case. Auch Shoutout an dich gerade mal hier an der Stelle.
Hallo.
Der Tobias. Und zum Beispiel ein DJ Emilio, ja, aus Stuttgart, der mit Freundeskreis Kolchose quasi unterwegs war, beziehungsweise halt eigentlich eher Kolchose. Und da auch viel bewegt hat in den 90ern und Anfang 2000 und so weiter und so fort. Und heute immer noch einer, also ich finde, einer der besten DJs ist, die ich am gernsten höre, ja. Der auch eine riesen Musiksammlung, ein riesen Musikverständnis in seinem Kopf hat, ja. Ja. Das war jetzt eine lange Antwort.
Ich finde es cool, wenn ich lange Antworten bekomme. Normalerweise muss ich viel, manchmal was aus der Nase ziehen.
Ja.
Machen wir mal weiter. So Thema Veröffentlichung, CD, Platte. Du hast ja keine CD, glaube ich, am Start oder eine EP, kann man sagen. Spielt es sich bei dir alles online ab, so via Soundcloud oder Spotify, deine Sachen, die du veröffentlichst, oder wie sieht es bei dir da aus?
Ja, also ich habe früher viel über Soundcloud und Mixcloud released, also im Sinne von Mixtapes. Bin da die letzten Jahre ein bisschen ins Stocken geraten, um ehrlich zu sein. Das hat aber auch private Gründe und auch den Grund, dass ich halt ein scheiß Perfektionist bin, was meine Mixtapes anbelangt. Und ich nehme meine Mixtapes quasi im One-Take auf. Also das heißt, ich schneide nichts, sondern ich mache von vorne bis hinten ein Take. Und wenn das passt, selbst wenn es ein paar kleine Fehler beinhaltet, ist es ein Mixtape. Im originalen Sinn. Mhm. Weil genau darum geht's ja, live das Ganze aufzunehmen. Das ist ein Live-Mix. Und natürlich werden mir jetzt vielleicht andere sagen, okay, ein Mixtape kann auch eins sein, dass du halt einfach zusammenschneidest. Ja. Aber ich finde, da geht der Gedanke einfach verloren. Ja. Weil kein DJ oder nur wenige DJs, vielleicht können das sogar ein paar DJs, können ihre Mixtapes oder beziehungsweise das, was sie da so zusammengeschnitten haben, live performen, weil es einfach gar nicht geht, ja, weil manche Scratches über Scratches kommen und so weiter und so fort. Da bin ich auch überhaupt gar kein Fan davon, weil wie kann ich live scratchen und auf der anderen Seite noch gleichzeitig scratchen? Es geht's schon, aber es läuft dann halt keine Musik mehr, Leute, ja, also so. Und das sind halt so die Sachen, wo ich einfach sage, okay, muss nicht unbedingt sein. Deswegen, ein One-Take ist halt für mich einfach vom Gefühl her besser. Und bei mir ist es halt auch so, wenn ich mit einem Mixtape dann zwar zufrieden bin vom One-Take her, aber dann neue Sachen rauskommen, wo ich sage, fuck, dieses Lied hätte jetzt da noch reingepasst oder da noch reingepasst. Dann denke ich zu viel nach und werde es dann auch wahrscheinlich gar nicht hochladen, weil ich einfach sage, das müsste jetzt eigentlich noch rein. Oder mir fällt danach auf, das und das hätte ich noch besser machen können. Und
also musst du irgendwann so eine Pause machen und einfach sagen, ich lade es jetzt hoch, dass es mal rauskommt eigentlich?
Ja, das sollte ich eigentlich jetzt mal machen und da bin ich jetzt gerade auch dran, ja. Also ich habe jetzt über 20 Mixtapes in den letzten Jahren gemacht.
Dann hau einfach mal was raus.
Ich werde jetzt eins davon auf jeden Fall demnächst releasen, ja.
Thema Auftritte oder Auflegen. Wo und auf welchen Events trifft man dich denn so an? Oder wo legst du denn immer auf?
Also mittlerweile ist das sehr rar gesät, sagen wir es mal so. Ganz einfach, weil man dieses Thema jetzt gleich wieder anschneiden muss mit Veranstalter und Clubbesitzer, die denken, dass ich ein Dienstleister bin, ja, obwohl ich eigentlich hauptsächlich dafür zuständig bin oder wir DJs hauptsächlich dafür zuständig sind, dass die Party läuft, ja, und uns dann halt einfach auch den nötigen Respekt und die Verantwortung übergeben müssen, ja, und wenn das halt jemand nicht kann, dann möchte ich da auch nicht spielen, ja, weil ich möchte mich nicht den ganzen Abend unwohl fühlen und mich verbiegen für jemanden, weil er meint, dass die Crowd jetzt das besser fährt, als das, was ich jetzt zum Beispiel reinbringen könnte in die Party. Und da gab es viele Diskussionen, deswegen habe ich einfach gesagt, ja, komm, ich mache nur noch das, worauf ich Lust habe. Und im Grunde genommen ist halt mittlerweile auch das mit dem Booking Problem, was wir haben, ja, dass man sich quasi, ich jetzt in dem Fall über 17 Jahre, ein gewisses Standing erarbeitet hat. Und auch dementsprechend eine gewisse Gage. Und viele Veranstalter und Clubbesitzer nicht es einsehen, für einen DJ diese Gage zu zahlen, weil sie ja noch Kokos bezahlen müssen, Tiersteher bezahlen müssen, den und Zell und jenen. Es gibt tausend mögliche Ausreden dafür, aber der eigentlich hauptsächlich für diese Party zuständig ist, den können sie nicht richtig bezahlen und ich koste nicht elends viel Geld, ja. Also es gibt da draußen DJs, die sind wesentlich teurer. Ja. Aber ja, um auf das Thema zurückzukommen, wo ich jetzt gerade bin. Also ich mache auch seit über 10 Jahren quasi eigene Events mit dem Tobi, den ich gerade vorhin erwähnt habe. In den letzten paar Jahren haben wir jetzt nicht mehr so viel miteinander machen können. Aber ich habe zum Beispiel jetzt das letzte vergangene Jahr die Hip-Hop Ain't Dead quasi wieder hochgeholt. Die der Philipp Kionka und der Steffen Herbrick, auch Shoutout an euch Jungs, aufgezogen haben und quasi so ein bisschen so 9 Jahre lang geruht ist, ja, diese Veranstaltung an sich. Und ich einfach gedacht habe, es wird wieder Zeit, das reinzubringen, dass auch Hip-Hop, also qualitativer, hochwertiger Hip-Hop wieder läuft und die Leute auch wieder ein bisschen verstehen, worum es im Hip-Hop eigentlich auch geht.
Ist das dann alles gerade, oder ich sag mal so, momentan klingt es ja eher, als würdest du dann in der Heilbronner Region so aktiv sein.
Genau.
Legst du aber auch außerhalb auf oder hast du früher viel auch außerhalb von Heilbronn aufgelegt? Wie sieht's da aus?
Definitiv. Also 2012 waren wir zum Beispiel, also Tobi und ich, auch in New York in der Webster Hall.
Krass.
Und sind da durch Coast to Coast reingekommen. Das ist quasi auch ein Label, das halt auch junge Künstler fördert und so weiter und so fort. Und die machen das halt echt lange schon, die Jungs. Und die haben es darüber geholt. Und da haben wir dann quasi 2 Auftritte gehabt. Und haben da zum Beispiel auch den DJ Big Cap kennengelernt. Der, also ist leider mittlerweile verstorben, aber ist halt auch ein DJ-Urgestein und war unter anderem von Notorious B.I.G. Der DJ. Also kein kleiner, sozusagen. Und
richtige Prominenz kennengelernt.
Ja, schon. Und auch ein paar Producer, die krasse Tracks produziert haben im Hip-Hop, also in der Hip-Hop-Geschichte vor Ort, haben auch viele Props bekommen, weil die Leute nicht erwartet haben, dass 2 Jungs aus Deutschland einfach herkommen, um in New York für so eine Veranstaltung aufzulegen. Ja. Und vor allem, dass 2 Jungs aus New York, aus New York sage ich schon, aus Deutschland den New Yorker Hip-Hop so gut kennen, weil unsere Sets halt dementsprechend relativ Hip-Hop, New York Hip-Hop
lastig. Da war der wahrscheinlich schon so ein kleines bisschen stolz auf euch, oder? Wenn man sowas hört.
Definitiv, ja. Vor allem, also gerade DJ Big Cap hat uns halt mega Props bekommen, gegeben. Und das war so, war eine schöne Sache. Also das war wirklich so, das ging ins Herz.
Krasses Gefühl wahrscheinlich.
Ja, schon. Ja.
Aber das würde ich mir auch rot im Kalender markieren.
Genau. Nee, und ansonsten Berlin, Mannheim, Frankfurt, München. Ich habe schon überall aufgelegt. Also wie gesagt, es in den letzten Jahren sind halt die DJs so aus dem Boden geschossen. Und ob da die Qualität stimmt, lässt sich halt drüber streiten.
Aber es wird schwieriger auf jeden Fall für dich so.
Es wird
man so ein bisschen raus.
Genau, es wird generell schwieriger. Ist ja auch so, ich vergleiche es immer mit zum Beispiel einem Maurer. Ja. Also du möchtest jetzt in deinem Garten eine Mauer haben. Ja. Und oder beziehungsweise halt so, keine Ahnung, so eine Liegefläche und das und sell und jenes. Und dass du im Sommer halt schön draußen liegen kannst auf deiner Liege und dich von der Sonne brutzeln lassen kannst, so auf die Art und Weise. Du suchst dir jemanden, einen Maurer, der sagt dir einen Preis und du bist mit dem Preis nicht einverstanden. Ja. Dann fragst du in deinem Bekanntenkreis rum, wer ist denn Maurer? Ja, wer kann denn sowas machen? Und dann sagt einer, hey, ich kann das machen. Ja, guck mal, ich habe das Angebot von dem bekommen. Ja, für wie viel kannst du es machen? Ja, weil wir Freunde sind, mach ich dir für die Hälfte. So, und da sind wir beim Thema. Ja, da sind wir auch dann beim Thema wieder, weil wir ja als Dienstleister gesehen werden, nicht als Künstler. Weil für Künstler zahlt man den Preis, den ein Künstler verlangt. Weil der Künstler ist ja, also hat ein Alleinstellungsmerkmal und den gibt's nicht nochmal. Ja. Aber DJs gibt's wie Sand am Meer und DJs wird eben immer pauschalisiert. Und dementsprechend kriegt man dann halt eher schwierig Bookings, wenn man nicht von seiner Gage runtergeht, obwohl die gerechtfertigt ist und man ja auch von irgendwas leben muss. Und es gibt halt junge DJs, die sagen, ich trinke halt lieber im Club für Umme und bringe ein paar Leute mit und krieg dann halt ein Fuffi oder so. Ja. Und bin damit zufrieden für eine ganze Nacht. Aber es gibt halt Leute, die davon leben müssen, ja, die ja das nicht als Hobby machen oder beziehungsweise auch vor allem nicht so sehen und dementsprechend
wird schwierig. Wir hatten es ja vorhin mal ganz kurz so angesprochen, aber ich spreche es nochmal an. Dein erstes Mal auflegen,
ja.
Hat man ja so ein bisschen die Abi-Party. Kannst du das mal ein bisschen weiter ausführen? War das so? War das gut? War es schlecht? Wie war das so, das erste Mal aufzulegen?
Es war echt gut. Also deswegen habe ich ja auch eigentlich gesagt, ich mach's weiter, weil so ziemlich jeder, der da war, hart gefeiert hat.
Also das war, du warst 16?
Mhm.
Abi-Party von?
Das weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall von einem Kumpel, den ich kenne, ein anderer Freund, der quasi dort Abi gemacht hat. Aber ich kann es dir nicht sagen, von welcher.
Egal.
Schule es war. Auf jeden Fall war es im Beat Club damals, oder hieß Beat Club, ist gar nicht so weit von hier entfernt. Eigentlich eher so ein Katzensprung. Unterm Jeanspalast.
Ach, verrückt.
Genau.
Können wir gerade rüberlaufen.
Genau, da war der Beat Club, da war eigentlich, das ist mein Ursprung quasi. Und das Lustige dabei ist, dass der Tobi, mit dem ich ja dann viel später erst zusammengekommen bin, dort auch seine erste Chance bekommen hat.
Ach, verrückt.
Und vom selben Clubbetreiber. Und das ist der Markus Knie, auch an dich, liebe Grüße. Du hast quasi uns so den Weg geebnet, aber das haben wir ja schon mal, schon ein paar Mal erwähnt. Es ist halt schon ein krasser Zufall, ja, dass gerade wir zwei so von dem gleichen Mann, ohne uns zu kennen, die erste Chance bekommen haben, in den Club aufzulegen. Und der hat dann halt auch quasi uns wechselseitig für Abi-Partys gebucht. Also so, dass wir nie zusammen aufgelegt haben, aber immer da drin aufgelegt haben, eigentlich zum selben Zeitpunkt.
Also gar nicht mal so total spektakulär das erste Mal auflegen. Also
richtig.
Und gelaufen, cool,
genau,
weitergemacht.
Genau. Und um 4 war aus. Dann habe ich zusammengepackt eine halbe Stunde und um 4:30 hat mich meine Mama wieder abgeholt und mit nach Hause genommen. So. Also, ja, das war quasi das
erste Mal. Was sagt denn deine Familie heute zu dem, was du so machst? Finden die das cool? Stehen die hinter dir? Oder war das immer so?
War nicht immer so. Also es wurde mir auch oft gesagt, vor allem gerade, wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist, weil ich quasi das DJing habe eher wieder ein bisschen schleifen lassen, weil ich mehr für meinen Job an Zeit, also da mehr Zeit draufgegangen ist und halt auch familiär einfach mehr Zeit haben wollte. Und ich dann aber gemerkt habe, okay, mit einem normalen Job langt es nicht ganz. Ja, ich muss noch irgendwas nebenher machen und dann kommt dir natürlich gleich DJing in den Kopf. Und davon war niemand begeistert, weil, du hast doch schon mal probiert und da hast jetzt nicht so viel verdient. Dann sage ich, ja, habe ich ja auch erst angefangen und musste mich ja auch etablieren und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, wenn es nicht funktioniert, mache ich eine eigene Veranstaltung, wo ich mich selber mit reinbuche, quasi als DJ. Mhm. Und dann wird es laufen. Keiner hat diese Idee irgendwie gesponsert oder gut gefunden, sondern alle haben gesagt, das ist eigentlich Zeitverschwendung, du machst dich da kaputt mit. Ja. Ich habe es trotzdem durchgezogen und es hat wohl ganz gut funktioniert. Ja. Und das haben meine Eltern mittlerweile auch gesehen, meine Familie. Mittlerweile ist es sogar so, dass meine Mutter richtig Ahnung hat davon. Ja.
Fährt sie dich immer noch zu Auftritten und holt dich wieder
ab? Nee. nee, das kann ich ja mittlerweile ganz gut selber. Und da ich verantwortungsbewusster Familienvater bin, habe ich dementsprechend natürlich auch keinen Grund, irgendwie betrunken nach Hause zu fahren oder sonstiges. Ja.
Sehr also, vorbildlich.
Ich bin auch immer der, der alle irgendwie noch aufliest, die so zum Schluss übrig bleiben und sie nach Hause fährt. Ja. Und also gerade jetzt nochmal zum Thema meine Mutter. Die hat letzt gesagt, sie waren auf einem Polterabend und es war so quasi auch gleichzeitig wie so eine Hochzeitsfeier, aber keine Ahnung, wie sie das gemeint hat. Auf jeden Fall war dann DJ da. Ein DJ, also in Anführungszeichen, ich mache gerade die Bewegung mit meinen...
Das könnt ihr nicht sehen, aber hören.
Genau. Und der hat quasi alle möglichen Stile, was es an Musik gibt, also Genre, durcheinander geschmissen, ohne Übergänge zu machen. Und das hat sie total gestört, weil sie mir schon ein paar Mal zugehört hat und auch weiß, was ein Übergang ist.
Und jetzt ist deine Mutter hin, oder wie?
Ja?
Jetzt ist deine Mutter zu dem DJ hin, oder wie?
Nee, das nicht.
Also das hätte ich jetzt cool gefunden.
Das wird meine Mutter nicht machen, dafür ist sie dann, also dafür achtet sie zu sehr, dass er ja jetzt hier für die Musik zuständig ist und will ja keinen Ärger verursachen. Aber sie hat halt mir gesagt, sie fand es voll enttäuschend und das Interessante dabei ist, dass die meisten Menschen dort nicht gejuckt hat. Also beziehungsweise es hat halt keiner was gesagt. Ja, weil es im Grunde genommen ja das ist, was die meisten Menschen denken. Ich drücke da Play, dann mache ich den aus und mache den nächsten gleich an. Und dann funktioniert es schon irgendwie. Und dann ist ja der musikalische Abend gewährleistet. Ja, und so geht's halt den meisten. Aber wie gesagt, meine Mutter hat zu mir gesagt, der dürfte sich eigentlich nicht DJ nennen. Ja.
Also kann man sagen, es war ein verstecktes Kompliment an dich oder?
Ja, schon, definitiv.
Sie sagt damit, dass sie im Reinen damit ist, was du tust, kann man so sagen.
Ja.
Was war denn dein bisher schönstes und was war dein bisher schlimmstes Erlebnis beim Auflegen? Kann man das so kompakt zusammenfassen?
Mein schönstes Erlebnis. Da gab es einige. Es gab auch einige legendäre Abende, wo ich wirklich wo ich meistens aber auch mit dem Tobi teilweise verbracht habe, weil wir halt uns als DJ-Team einfach wirklich sehr gut ergänzen. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, so drei Highlights, also auf jeden Fall New York.
Das hätte ich jetzt so spontan auch irgendwie gesagt.
Ja, und vor allem, wenn man halt bedenkt, dass die Webster Hall der älteste und mitgrößte Club in New York City ist und das halt einfach so dermaßen geschichtsträchtig ist. Ja. Und an dem Abend hat übrigens James Morrison nebendran in dem Opernball gespielt, wo wir dort aufgelegt haben, in dem Nebenraum.
Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch.
Da gibt es fünf Säle quasi, ja. Und er war in diesem großen Opernsaal, ja. Auf jeden Fall, das war schon sehr toll, sehr, sehr toll. Aber ich kann mich auch an einen Abend oder an ein paar Abende erinnern, im Hip Island. Als der Ralf Munz noch quasi das Hip Island gemacht hat, wo wir mit einer Beats, Beauties and Beyond ein eigenes Event von uns oder einer Touch the Sky auch ein eigenes Event von uns. Also bei dem einen, ich glaube, es war die Touch the Sky, hatten wir, glaube ich, 2.500 Leute im Hip Island und das einfach nur mit zwei Heilbronner DJs. Kein großes Line-Up. Also natürlich sagt man immer, wenn gutes Wetter ist, dann ist Hip Island voll. Aber es war brechend voll. Und es war ja noch die alte Location, wo wesentlich mehr Leute reingegangen sind. Und das war ein legendärer Abend, vor allem, weil die Leute extrem gut mitgefeiert haben. Und wir haben halt, glaube ich, sogar bis um 2:30 überzogen. Und mittlerweile gibt es es ja gar nicht mehr. Um 2:02 ist meistens Schluss. Und damals gab es aber auch noch keine Lautstärkeregelung.
Ups.
Und das haben wir der Stadt Heilbronn eigentlich auch irgendwie ein Stück weit zu verdanken.
Und das Schlimmste?
Das Schlimmste?
Oder gibt es das überhaupt?
Ja, also ist schwierig, wenn man Leute hat, mit denen man arbeiten kann, ist gut. Wenn man wenig Leute hat, mit denen man arbeiten kann, ist immer noch gut. Ja. Aber wenn halt man quasi da ist und es kommt niemand und man weiß nicht, was man so wirklich tun soll, weil man ja keinen entertainen kann, dann legt man natürlich für sich auf, ist ja auch irgendwie cool, aber ich meine, das Schlimmste, was war bisher das Schlimmste? Ich kann's,
es muss ja nichts Schlimmes gewesen
kann's
sein.
Kannst du nicht so wirklich sagen.
Gab es schon mal negative Reaktionen auf deine Musik, die du so machst? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Nee. Also negative Reaktionen gab es nie. Es gibt nur einfach diese Kindergartenmenschen, die sich einen Song wünschen und denken, ich muss, also sich denken und mir sagen, sie wollen den jetzt sofort hören. Sie sind gerade am Gehen. Sie haben heute Geburtstag oder der und der hat Geburtstag und deswegen muss ich das jetzt spielen und einfach nicht locker lassen. Ja, die sind dann immer heftigst beleidigt, wenn ich dann quasi total kalt bleibe und sage, Leute, vertraut mir einfach. Wenn es passt, baue ich ihn mit ein, den Song. Wenn es nicht passt, sorry.
Wie gehst du generell mit diesen Liedwünschen um? Weil ich glaube, so DJs haben ja immer das Problem, dass alle furzlang jemand kommt und sagt, ich spiele mal das Lied. Und dann kommen ja bestimmt die Liedwünsche auch doppelt. Mhm. Wenn du dann sagst, das habe ich vorher vielleicht schon gespielt, sagen die, ja, spiel's nochmal.
Genau. Habe ich ein ganz einfaches Prinzip. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass mich viele gar nicht mehr fragen. Aber ich mag eigentlich Musikwünsche. Also wirklich. Weil es halt zum Beispiel einen Abend auch komplett ändern kann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand aus einer Gruppe von 10 Leuten kommt und sagt, wir möchten gern das hören. Und ist nett zu mir, ja, und sagt mir das auch ganz nett und ja, kein Problem, wenn es reinpasst, passt es und wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich ein ganz anderes Gefühl, ja. Erstens, zweitens, versuche ich dann, diesen Track auch einzuarbeiten, ja. Oder er bewegt mich halt in diese andere Richtung, wo ich dann sage, an den habe ich den ganzen Abend noch nicht denken müssen. Das ist voll der gute Liedwunsch, ja. Und manchmal kann ich ihn dann sogar relativ schnell spielen, ja. Aber ich verfahre normalerweise damit so, dass ich einfach so einen Abreißblock habe von der Bar mit einem Stift und sage, Liedwünsche hier draufschreiben. Weil ich habe keinen Bock, dass mir das jemand zeigt oder sagt und ich muss mir das dann merken. Weil wenn ich gerade in meinem Flow drin bin und wie gesagt, ich denke viel, wenn ich auflege, ich habe nichts vorgefertigt, sondern ich arbeite mich von Track zu Track, ja. Und mach damit den Abend. Und jetzt muss ich, glaube ich, wieder was trinken. Meine Stimme geht langsam weg.
Das ist halt manchmal so.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Finde ich deswegen Musikwünsche gut, wenn sie zivilisiert rüberkommen. Erstens. Zweitens, wenn sie passen. Ja, wenn sie auch zum Abend passen. Es kommen auch häufig Leute, die einfach nicht kapieren, was auf diesen... Jetzt wollte ich schon was Böses sagen, scheiß Flyer draufsteht, dass an diesem Abend genau diese Musikrichtung läuft, ja, aber kommen dann mit Musikwünschen wie der Klassiker Helene Fischer oder keine Ahnung, irgendwas Schlagermäßiges oder
Jetzt kommt mal die Frage.
Ja.
Hast du jemals Helene Fischer gespielt als Musikwunsch?
Ich habe leider nichts von Helene Fischer.
Okay. Also ihr müsst euch bei ihm kein Helene Fischer wünschen. Es ist zwecklos.
Ja. Und ich spiele es auch nicht von eurem Handy ab und auch nicht von YouTube oder sonstiges.
Krass, kam das auch schon?
Natürlich, natürlich. Ihr habt dort dann so ein Kabel und manche kennen mittlerweile auch, dass es da ein AUX-In gibt quasi, das wir rauslegen haben halt für, falls irgendwie was mit dem Equipment nicht passt oder einem Mixer beziehungsweise die Turntables irgendwie abkacken, ja, dann können wir darauf zurückgreifen und einfach darüber Musik laufen lassen. Und darauf kommen die mittlerweile. So, ihr habt doch den Anschluss fürs Handy. Ja und? Ist es dein Mixer? Ja, also man muss auch immer mal ein bisschen bedenken, generell bei jedem Mensch, der in den Club kommt, wenn ihr zu einem DJ hingeht, ja, dann seid doch genauso freundlich und genauso nett, wie ihr es erwarten würdet, dass jemand bei euch ist, wenn ihr in eurem Job zum Beispiel, wo es das wahrscheinlich nicht gibt, ja, einfach angesprochen werdet. Weil es wäre ja auch komisch, wenn ihr reingeht zu einem Bäcker und sagt, ich hätte gern einen frischen Fisch. Ja.
Es ist, glaube ich, dieses Thema, wie du mir, so ich dir irgendwie.
Ja.
Ja.
Genau.
Was würdest du denn Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt mit dem ganzen Auflegen und so anfangen? Was würdest du denn, oder kannst du den Tipps an die Hand geben? Was sollte man tun am Anfang? Oder wie kommt man überhaupt da gut rein?
Das Wichtigste ist halt, was ich ja eingangs schon gesagt habe, die Liebe zur Musik, die muss da sein. Und die Liebe zum DJing. Also, dass dieses Interesse da ist und nicht, dass man denkt, so wie man, also wie das leider viele denken, dass das halt so ein Selbstdarstellungsscheißdreck ist. Ja, das ist es nicht. DJing ist eine Kunstform und damit muss man sich auseinandersetzen, das muss man lernen. Und da, das hat eben auch mit viel Übung zu tun, mit viel Geduld, mit teilweise Warm-ups spielen für DJs, die schon lange mit dabei sind, ja, und dementsprechend dadurch auch besser werden. Ich habe es zum Beispiel bei jemandem gemacht, der jetzt mittlerweile auch DJ ist, ja, der es auch anfangen wollte vor ein paar Jahren bei einem Event von uns, war der Tobi nicht da und deswegen habe ich gesagt, komm du vorbei, du kannst das Warm-up spielen und dann machen wir die Primetime auch ein bisschen zusammen, dass du siehst, wie das funktioniert. Und ich habe halt ein bisschen das Warm-up angeschoben, dass er auch sich wohlfühlt, dass er auch sagt, okay, da kann ich jetzt rein. Das hat er dann auch gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf, mach ein, zwei, also ja, eher drei, vier Tracks. Ja, ich gehe kurz auf die Toilette und rauche einen, komm wieder. Nach einer Stunde bin ich wiedergekommen und habe ihn quasi damit ins kalte Wasser geschmissen. Ich wäre natürlich sofort hingelaufen, wenn irgendwie ich gemerkt hätte, das läuft aus dem Ruder oder das klappt einfach noch nicht. Aber dieser Druck, der da entsteht, das kenne ich selber, das hat ein sehr guter Freund von mir, von früher, der DJ Steve Money auch, der mich quasi so unter seine Fittiche genommen hat, hat es mit mir genauso gemacht. Ja. Und ich finde, das ist so immer noch das Beste. Vor allem, da sieht man auch, ob jemand tatsächlich dafür gemacht ist oder eben nicht. Ja.
Weil, also da muss man praktisch einfach durch, kann man so sagen.
Genau, richtig. Es ist ja eher ein autodidaktisches Ding, ja. Natürlich gibt's DJ-Schulen und alles drum und dran, aber ich finde halt diesen Weg immer noch am besten, weil das halt auch, man weiß es einfach mehr zu schätzen, ja. Also die Wertschätzung von sich selbst ist da einfach höher, weil natürlich kann man sich's einfach machen und irgendwelche YouTube-Tutorials angucken oder in der DJ-Schule gehen. Ich habe auch nichts gegen DJ-Schulen, definitiv nicht, ja. Also ist ja auch ein Ding, das einfach da sein muss. Und die Jungs und Mädels machen damit ja auch ihr Geld. Aber wie gesagt, es ist halt etwas, wo ich es immer so ein bisschen sehe, dieses Oldschool-Ding, wie ich reingekommen bin. Da, ich weiß nicht, das hat einfach mehr, also man erfährt viel mehr dadurch. Ja. Anstatt
du erlebst
dieses,
halt selber, glaube ich. Das ist so ein bisschen so dieses Ding. Also so genau. Learning by doing auch so ein bisschen.
Genau, richtig.
Thema Heilbronn.
Ja.
Was würdest du dir denn für die Heilbronner Musikszene wünschen? Oder was würdest du denn gern ändern, wenn du könntest? Hm.
Dass es erstens ab dem Frühling bis Ende des Sommers viel mehr Events draußen geben dürfte, könnte, müsste.
Ja, sowas ist immer schön. Draußen genau. Was machen, egal in welche Richtung.
Cool. Genau, und auch gern vor allem tagsüber. Ja, es muss ja nicht immer abends sein. Das muss halt auch mal Heilbronn verstehen. So wie das andere große Städte schon längst verstanden haben. Und da gibt es ja auch weltweit mittlerweile einfach einen Boom, dass das halt so stattfindet. Aber da muss halt auch immer die Stadt mitspielen, da müssen die Leute mitspielen. Wir haben halt in Deutschland vor allem, wie soll man sagen, viele Leute, die einen Stock im Arsch haben und dementsprechend halt ihre Mittagsruhe am besten den ganzen Mittag und Nachmittag und Abend und eigentlich den ganzen Tag haben möchten. Ja. Das ist ein bisschen schade. Das würde ich mir ein bisschen lockerer wünschen. Und was ich mir auch wünschen würde, ist einfach, was ich schon über ein Jahrzehnt lang versuche, die Leute in Heilbronn einfach zusammenzubringen. Gerade die, die Musik machen, die einfach auf einem, wie soll man sagen, die einfach eigentlich auch auf Hilfe angewiesen wären teilweise, aber trotzdem irgendwie ihren Ding durchziehen und somit auch irgendwie dieses Jeder gegen jeden entsteht. Und das hat mich schon immer ein bisschen angekotzt, dass man da nicht einfach mal sich zusammensetzen kann.
Es führt
kann.
Halt unter dem Strich zu nichts.
Genau, richtig. Also schon zu was, ja.
Aber jeder schießt in eine Richtung, genau. Aber man könnte auch zusammen genau. In eine Richtung abfeuern.
Genau. Das ist zum Beispiel das, was Tobi und ich mit unseren Events immer gemacht haben. Wir haben immer penibelst darauf geachtet, dass wir niemanden kreuzen an unseren Dates. Also dass es nicht zwei gleichwertige oder ähnliche Events an diesem Abend in Heilbronn gibt. Ja? Ganz einfach aus dem Grund, wenn es die gibt, und das verstehen viele Jungs und Mädels da draußen, die veranstalten nicht, wenn ihr drei gleiche Events am Abend habt, ja, in Heilbronn, in so einer kleinen Stadt, dann teilt sich eure Besucherzahl. Ja? Und dementsprechend hat keiner wirklich was davon. Und jeder muss irgendwie sagen zum Schluss, oh fuck, war ein scheiß Event, ja. Wir müssen es irgendwie abhaken und wir kriegen trotzdem nicht das zusammen, was wir eigentlich investiert haben, also legen wir eigentlich noch drauf. Dementsprechend habe ich auch über die Jahre einfach viele kommen und gehen sehen. Ja.
Schade.
Ja.
Glaubst du, dass Musiker in Heilbronn genug gefördert werden?
Im Großen und Ganzen nein. Also es gibt natürlich vielleicht ein paar Programme, die junge Menschen fördern, was das anbelangt, aber wirklich sehr wenig. Also es ist wirklich rar gesät. Und ich bin da auch zum Beispiel mit dabei. Ich habe auch schon genügend Workshops gemacht, mitgemacht und habe Leute unterstützt, junge Künstler, junge aufstrebende Menschen, die einfach in die Richtung Musik oder Kunst gehen wollen. Und die haben halt keine Anlaufstelle. Also ich meine, bei mir war es früher auch so. Ich hatte keine Anlaufstelle. Ja. Für mich war halt dann irgendwie der DJ, den ich am coolsten finde, ja, der war für mich eine Anlaufstelle, bei den ich fragen konnte, dass er mir hilft. Ja. Aber von der Stadt gab es da nie was. Ja. Und
würdest du dir so einen Ansprechpartner vielleicht bei der Stadt wünschen, der irgendwie für so, oder wo du sagen kannst, hey, da können wir sich dran wenden oder ja. Sowas ins Rollen zu bringen?
Also Richtung Kulturkonzeption, da habe ich auch bei diesem Workshop mitgemacht, wo es genau darum ging, wie die Stadt und die Verantwortlichen in der Kunstförderung oder beziehungsweise halt generell Kulturförderung in Zukunft zusammenarbeiten können, weil da halt auch kein großes Miteinander ist. Ich meine, ich höre jetzt schon wieder von der Stadt ein paar Leute so in meinem Ohr, stimmt doch gar nicht, wir machen doch schon viel, ja, aber ihr macht zu wenig, ja. Also ihr macht nicht viel, ihr macht wirklich zu wenig und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Ich kann zum Beispiel auch sagen, Daniel Schütt, auch liebe Grüße an dich, das, was der Mann in Heilbronn macht, ist eine Macht.
Ist der Wahnsinn, wirklich.
Ja, und ich bin auch da mega stolz, dass wir so jemanden wie der Daniel haben und sein Team natürlich. Also man muss mir dazu sagen, er macht das ja nicht allein, aber er nimmt da schon ganz schön viel auf sich, um das alles zu stemmen. und hat aber auch immer ein offenes Ohr und versucht ja da auch dieser Mittelsmann zu sein. Er hat sich ja dafür auch schon beworben gehabt. Ich persönlich würde mir einen Daniel wünschen, dass der genau für sowas der Ansprechpartner ist, beziehungsweise mit dem Popbüro einfach diese Zwischenstelle ist, die aber auch mit der Stadt zusammenarbeitet. Ja. Und jemand anderes, der auch immer wieder kreative Köpfe gefördert hat und ihnen Raum gegeben hat und selbst immer einer der krassesten Kreativen hier in Heilbronn ist, deswegen verstehe ich mich auch so gut mit ihm, ist der Philipp Kionka, auch liebe Grüße an dich. In ein paar Tagen, also am 7.9., aber das ist ja dann wieder hinfällig wahrscheinlich.
Aber bis dahin seid ihr bestimmt alles sowieso auf der Party, das heißt...
Genau, ja. Also wie gesagt, 10 Jahre Kreativzentrum Heilbronn, sagt auch viel aus, dass das der Philipp schon so lange macht. Und wie gesagt, an dem gleichen Tag ist ja auch die Hip-Hop-Indad.
Das sind ja alles, aber jetzt sage ich mal mehr oder weniger so Privatpersonen. Ich meine, die zwei Namen sind auch schon des Öfteren hier in den anderen Podcast-Folgen gefallen, die sich einfach überdurchschnittlich krass engagieren.
Ja.
Dass sich was bewegt und ich würde auch sagen, so viel Freizeit bei den beiden für drauf geht, das kann man gar nicht aufwiegen.
Genau.
Da kann man froh sein oder auch Heilbronn, dass es die zwei Köpfe hier gibt, das muss man einfach mal so klar sagen. Ist natürlich auch wünschenswert, wenn es noch mehr dieser Köpfe gibt. Ist halt die Frage, kann die Stadt da auch mehr machen überhaupt? Sollte die mehr machen? Das ist schwierig, würde ich sagen.
Definitiv mehr machen, weil wenn man es aus Unternehmersicht sieht, ja, und die Stadt ist ein Unternehmen, wenn man es krass sieht, ja, es ist einfach so. Wir haben hier viele Studierenden, Kids beziehungsweise junge Erwachsene, die quasi auch am Wochenende einfach mal hier bleiben wollen, ja. Die hier Party machen wollen, die hier, denn hier doch was geboten sein sollte, ja, oder eigentlich muss, damit sie hier bleiben, damit sie ihr Geld hier in Heilbronn lassen. Weil das ist genau das Thema, das wir früher auch schon hatten, wo ich 17, 18, 19 war, bin ich auch eher nach Stuttgart gefahren zum Feiern oder nach Heidelberg oder nach Mannheim, teilweise sogar nach Hamburg, München. Ganz einfach aus dem Grund, weil in Heilbronn immer irgendwie das Gleiche lief und halt einfach zu wenig Auswahl war und zu wenig geboten war. Ja. Und den Fehler macht Heilbronn immer wieder, immer wieder, immer wieder, anstatt einfach diese jungen Menschen einfach auch mal hier behalten zu wollen und denen einfach eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, Heilbronn ist doch cool. Nicht immer nur sagen, sondern halt machen. Ja, dass da tatsächlich was ist, wo die Leute sagen können, ey, ist cool, ich bleib da und am Montag geht's dann wieder weiter mit dem Studieren. Oder
was wären denn für dich so Punkte, die man so konkret vielleicht in Angriff nehmen sollte? Oder was würdest du denn konkret schon in Angriff nehmen, wenn du könntest? Was wären so Hauptpunkte?
Ja, also das, was ich schon erwähnt habe, einfach Möglichkeiten, wo man auch draußen mal zusammenkommen kann.
In Form von Festivals, meinst du jetzt konkret?
Festivals irgendwie? Ist zwar, wie soll man sagen, ist zwar so der Überbegriff, aber es gibt auch Konzepte, die ich zum Beispiel auch noch nie in Heilbronn umsetzen konnte, beziehungsweise jetzt schon zweimal in kleinerem Rahmen umgesetzt habe, in Kooperation mit Mobilat, wie so eine Art Blockparty. Ja. In den USA ist das zum Beispiel gang und gäbe, dass ein Block oder mehrere Blocks, die zusammen wohnen, immer eine Blockparty machen. Das heißt, diese Menschen kommen zusammen, die Nachbarn kennen sich untereinander. Ja. Die feiern zusammen, essen zusammen, trinken zusammen, haben Spaß und genießen diese Zeit. Das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Ja? Natürlich gibt es so Nachbarschaftsfestchen, ja, wo dann Bierbänke aufgebaut werden und es
aber
gegrillt wird.
Aber da bringt jeder sein Essen selber mit. Gell?
So. Also. Und so ein richtiges, wie soll man sagen, also ich bin ja Veganer, aber man kann es ja trotzdem sagen, dass halt so eine Art Barbecue, das kann man ja auch vegan machen, stattfindet, wo einfach die Leute zusammenkommen können, es gute Musik läuft, angenehme Musik, man muss nicht unbedingt dazu tanzen können, aber man muss einfach diesen Vibe fühlen, dieses gute Gefühl haben, weil das viel entspannender ist als, ich bin jetzt mittlerweile 34, ja, als jetzt abends ständig im Club zu stehen und keine Ahnung, sich da laut Musik aufs Ohr zu geben, sondern einfach nur mal eine gute Zeit, so eine Quality Time mit Nachbarn, Freunden und Familie zu haben.
Eine Wir-Gemeinschaft, glaube ich, so genau. Ein bisschen mehr entstehen.
Genau. Und was ich schon vorgeschlagen habe, und das habe ich bei der Kulturkonzeption auch erwähnt, bei diesem Workshop, einfach auch, also feste, aber trotzdem flexible Plätze in Heilbronn freigeben für sowas, wo es möglich ist, wo man dann einfach, wo die Stadt nicht unbedingt selber federführend sein muss, sondern einfach sagt, ihr guckt nach den Plätzen, wir gucken es uns an, ob wir es freigeben können, ja, und dann machen wir was draus. Aber das ist auch ziemlich im Sand versunken, so das ganze Thema. Und ich finde es halt cool, dass an manchen Ecken, und es gibt viele Ecken in Heilbronn, wo man sowas definitiv durchziehen könnte, aber es halt nicht erlaubt ist wegen Ruhestörung
also
und
das
sowas.
Konzept finde ich jetzt, wie du es erklärst, klingt richtig cool. Ja. Also klingt nach Spaß.
Ja.
Was ist denn dein Lieblingsladen oder dein Lieblingslocation in Heilbronn, wenn du sowas hast?
Lieblingslocation ist tatsächlich das Mobilat, weil jeder so sein dafür ist. Das ist schon mal etwas, wo mir ganz gut entgegenkommt, weil ich jemand bin, der erstens kein großes Ego hat und zweitens nicht unbedingt immer möchte, dass ich gesehen werde. Ja, also ich möchte eigentlich manchmal gar nicht angesprochen werden, okay. Einfach weil ich meine Ruhe haben will, aber um halt einfach Musik zu genießen oder keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall, man kann kommen, wie man will, ja, und es ist nicht dieses Sehen und Gesehen werden. Und es ist ein buntes Musikprogramm, ja. Es läuft nicht immer dasselbe und es sind vor allem nicht immer dieselben Leute da. Es ist ein bunt gemischtes Publikum. Und jeder kommt miteinander klar, ja. Und bei anderen Locations ist es halt manchmal so einfach, dass ich mich unwohl fühle, ja. Muss man auch mit dazu sagen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also als Privatperson spreche ich jetzt eigentlich, als DJ ist Mobilat natürlich auch so einer meiner Lieblingsläden zum Auflegen, weil man da halt auch Künstler sein darf. Aber es gibt auch andere Läden, in denen ich schon aufgelegt habe. Zum Beispiel das Creme hat mir, also vorm Umbau natürlich ein bisschen besser gefallen, jetzt aber immer noch ist eigentlich eine Location, wo ich gern auflege. Ja, und ein paar andere Spots.
Welche Band oder welchen Musiker aus der Heilbronner Gegend hörst du denn selber gerne, wenn du jemanden hast?
Also, tatsächlich.
Ich selber.
Nee. Also, es gibt zum Beispiel einen Lex. Mit dem mache ich jetzt ja auch schon längere Zeit zusammen quasi Musik. Also beziehungsweise ich unterstütze ihn dabei halt auch. Und wir haben da in den letzten 1-2 Jahren auch schon ein bisschen was erledigt. Waren letztes Jahr auch zum Beispiel für ein Videodreh in Barcelona, für ein Videodreh in Rom, auch in Venedig, aber das hat leider nicht hingehauen, weil das Wetter nicht so wirklich mitgespielt hat. Und das ist zum Beispiel jemand, den ich gern höre. Natürlich, also finde ich zum Beispiel hier aus unserem Umkreis und da bin ich halt nicht nur Fan von ihm als DJ, sondern halt auch als Artist selber und vor allem als Producer, ist Dexter. Weiß nicht, ob der dir was sagt?
Ja, sagt mir
doch, was. Okay, alles klar. Und wie gesagt, also DJs hier aus dem Umkreis, wie gesagt, DJ Case, Tobi, DJ Steve Money, weil er mein Mentor am Anfang war, auch. Und ich ihn auch immer noch gern höre. Und
ist ja schon eine ganze Menge.
Ja, also DJ Hard to Death zum Beispiel noch aus Mannheim, der Hakan. Auch jemand, den ich früher schon immer als Vorbild hatte. Und ja, also wie gesagt, ich könnte da noch mehr nennen, auch DJ Malik, der eine brutale Energie rüberbringt, der auch unschlagbar ist, wenn es darum geht, die Menschen richtig zu bewegen im Sinne von zum Ausrasten zu bringen, ja, weil er halt auch noch gute Mikrofonarbeit hat und so weiter und so fort und halt wirklich ein begnadeter DJ ist. Ja, es, wie gesagt, es gibt viele DJs, die ich achte, und das ist auch so ein Thema, wo ich immer sage, die DJs, die ich gut finde und die es auch verdient haben, in meinen Augen, ja, wo ich einfach sehe, das sind auch Menschen, die sind so ein bisschen wie ich, ja. Und die sind auch, die durften Künstler bleiben, ja. Die finde ich toll und denen muss ich es auch sagen, ja. Aber es gibt genügend DJs da draußen, die die ganze Zeit nur am Haten sind, um irgendwie jemanden von seinem nächsten Booking abzuhalten, um das Booking quasi zu bekommen.
Aber in keiner Musikszene, das bringt so nichts. Das ja. führt so nichts, Leute. Ja. Lasst es einfach sein. Ja. Unterstützt euch, supportet euch.
Genau.
Und das, seid lieb.
Und genau das sind wir wieder beim Thema. Genau diese DJs sehe ich auch nicht als Künstler, auch nicht als Musiker, weil das kenne ich aus dem Musiker sein. Ja, man unterstützt sich gegenseitig und man kann zusammen mehr erreichen. Aber dieses, jeder macht sein eigenes Ding und ich hate, weil ich weiß teilweise, dass derjenige besser ist, sage ich Leuten irgendwas Blödes über den, ja, damit ich das Booking bekomme und so weiter und so fort. Das ist neidischer Scheiß, das hat einfach mit, ich weiß nicht, das macht einfach keinen guten Menschen aus, nur mal so.
Man sollte sich einfach auch mal was gönnen. Also gegenseitig.
Genau, einfach das.
Cool. Wir sind beim Abschluss.
Ja.
Den überlasse ich dir. Grüß jemand, kündige was an. Wenn es irgendwas gibt, was du noch loswerden willst, tu dies jetzt.
Okay. Ja, also wie gesagt, demnächst haue ich dann mal wieder ein Mixtape raus. Ich hoffe, dass ich es noch in den nächsten 1 bis 2 Monaten schaffe, weil eigentlich hätte es schon vorm Sommer soweit sein sollen. Dann kam auch wieder was dazwischen und wie gesagt, ich will immer, dass das alles hundertprozentig passt und dass es halt vor allem für mich passt und dementsprechend, darauf könnt ihr gespannt sein. Es kommen auch 1, 2 neue Events nach Heilbronn, die ich jetzt zusammen mit Micha, auch liebe Grüße an dich vom Plan B, zusammen konzeptionieren werde, beziehungsweise wo wir schon Konzepte haben. Da wird es jetzt noch ein bisschen mehr vorwärts gehen in die Richtung, weil wir beide einfach eher aus dem Gastrobereich halt das Veranstalten auch richtig gut innig hat, ja, und auch schon viel gemacht hat. Und ich natürlich auch schon seit über 10 Jahren veranstalte und das mittlerweile ja auch irgendwie mein Job ist.
Ja.
genau. Und dementsprechend werden da ein paar gute Sachen mit dazukommen. Vielleicht auch außerhalb von Heilbronn, wir wissen es noch nicht, je nachdem, wie manche Menschen hier mitspielen. Und wie gesagt, für mich ist es immer ganz wichtig, ich liebe alle aus dem Musiksektor, ja, jeder soll auch sein Ding machen. Ich liebe Musik einfach, deswegen ist es für mich wichtig, dass jeder auch immer glücklich ist und jeder sein Geld bekommt und macht einfach mehr zusammen, ja, geht aufeinander zu. Das ist eigentlich das Grundgedanke von Künstler sein, ja, dass man einfach auch diese Menschen, die so wie man selbst ist, einfach findet und mit denen ein Gespräch sucht und auch dadurch wieder enorm viele Möglichkeiten entstehen, enorme Energien freigesetzt werden können. Und ja. Das war's eigentlich so im Großen und Ganzen. Ansonsten noch Mama, Papa, hi. Ich bin jetzt auch in einem Podcast. Und ja, an alle Leute, die mich kennen und mögen und mir auch mein Leben gönnen, wie es ist. Liebe Grüße, hab euch alle lieb. Ja, das war's so.
Schöner Abschluss.
Finde. Dankeschön.
Peace, Love and Harmony an euch alle.
Genau, ja.
Ging gerade in so eine Hippie-Richtung.
Ja, ich bin ja auch so ein...
Ja, zeig mir gerade so den Tattoos. Ja, also Peace, Love and Harmony passt ganz gut.
Ja.
Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Hat mich echt gefreut, vor allem für deine ganz ehrlichen Antworten.
Dankeschön.
Fand ich echt cool. Ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis bald. Ciao.
Ciao.